Aber die Vorstellung, mal eben schnell eine Spritze und ich bin geheilt, die muss ich dir eben in dieser Folge heute entzaubern. Also so verführerisch das klingt, zack, mal eben einen Tropfen Cortison und ready. Ganz so lapidar ist das nicht. Sollte es auch gar nicht sein. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Heute geht's um den Abzugsfinger, den Triggerfinger oder Schnappfinger. Frau Dr. Schott, Sie müssen mir helfen. Es geht um Leben und Tod, hat er gesagt. Ich war halb erschrocken, halb amüsiert, weil der Herr, der plötzlich in meiner Praxis erschien, den hatte ich noch nie gesehen. Der sah auch nicht aus wie in Lebensgefahr, aber der schien total verzweifelt. Also habe ich gefragt, worum geht's denn? Und bevor ich reagieren konnte, hat er meine Hand genommen, hat sie in seine Hände gelegt und hat mir einen Stinkefinger gezeigt. Das ist eine etwas ungewöhnliche Art und Weise, bei mir einen Termin zu machen. Und auch der ganze Mann war total merkwürdig und kam mir auch merkwürdig bekannt vor. War ein Prominenter, wie sich hinterher herausgestellt hat. Also groß, schlank, in einem tiefschwarzen Mantel stand er da, Frau Dr. Schott. Ich bin in Lebensgefahr. So ging das los. Also, hast du schon mal was gehört von einem Schnappfinger, von einem Triggerfinger, von einem sogenannten schnellenden Finger? Ehrlicherweise eine der häufigsten Erkrankungen für Fingerprobleme oder Handschmerzen, also gar nicht so selten. Oder hast du vielleicht selber mal erlebt, dass dein Finger plötzlich hängen bleibt, sich nicht mehr strecken lässt und dann so zack, schmerzhaft vielleicht sogar sich dann plötzlich doch löst, manchmal verbunden mit so einem schnappenden Geräusch. Darum geht's heute, um den sogenannten schnellenden Finger oder Tendovaginitis stenosans, wie es in der Medizin heißt. Ein Thema, das tatsächlich jeden treffen kann, dich auch, aber besser nicht. Und dafür gibt's heute diese Folge, damit du mit der richtigen Prävention und Behandlung möglichst ganz viel Ärger vermeiden kannst. Aktuell habe ich auch gerade wieder einen Patienten bei mir in der Praxis mit Triggerfinger. Lieber Herr Morgenroth, diese Folge ist für Sie. Ich grüße Sie ganz herzlich und ich entschuldige mich, dass ich zuerst von einem anderen Mann erzählt habe. Ich erkläre auch gleich, warum. Und für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt einen Schock bekommen haben, weil Frau Dr. Schott auf einmal Namen ihrer Patienten nennt, das ist abgesprochen. Patient und ich haben das gemeinsam so vereinbart. Finde ich übrigens cool, dass das so ist. Ich finde übrigens mega cool, Herr Morgenroth, dass Sie meinen Podcast hören. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Finde ich mega. Und ich gebe Ihnen auch hier Argumentationshilfe gegen Menschen um Sie rum, die vielleicht behaupten, ja, jetzt lässt er da erst die teuren Geräte über Sie laufen und am Ende gibt's doch eine Kortisonspritze. Nee, ich würde am liebsten die Kortisonspritze vermeiden und ich erkläre auch ganz genau, warum und wenn ich sie mache, unter welchen Umständen, aber nicht mal eben so aus der Lameng. Und für noch was möchte ich mich bei Ihnen bedanken, Herr Morgenroth. Sie haben mich nämlich inspiriert zu dieser Podcast-Folge, also zum Thema Triggerfinger. Jetzt habe ich ja schon ein paar Handfolgen gemacht, also zu irgendwelchen orthopädischen Erkrankungen an der Hand. Aber zum Thema Triggerfinger habe ich mal recherchiert, gibt es auf dem deutschen Markt keine einzige Episode. Also ich habe alles durchgeguckt, Triggerfinger, Schnappfinger, schnellender Finger, Tendovaginitis stenosans und ich habe keine einzige Podcast-Folge gefunden auf dem deutschen Markt. Also wird allerhöchste Zeit, finde ich. Deswegen ganz herzlichen Dank für diese Inspiration. Wäre ich alleine wahrscheinlich gar nicht so schnell drauf gekommen. Und andere Hörer werden es Ihnen auch danken. Also, ärgerlich ist diese Erkrankung auf jeden Fall. Ich erzähle auch gleich noch, was es mit diesem komischen, merkwürdigen Mann auf sich hatte und warum das hier in diese Folge gehört. Aber erstmal kurz vorweg. Diese Erkrankung, der Triggerfinger, ist tatsächlich eine der häufigsten Ursachen für Handschmerzen. Ich habe das schon ganz, ganz oft gesehen bei mir in der Praxis. Und wenn man das hat, ist es nicht nur ärgerlich, weil du deine Hand nicht richtig einsetzen kannst. Du bist ganz schön gehandicapt damit. Und mit 2-3% in der Bevölkerung ist es gar nicht so selten, dass man so einen Schnappfinger bekommen kann. Und du kannst aber einiges dafür tun, um dich zu schützen. Und das will ich heute auch besprechen. Weil normalerweise, wenn du das googelst oder danach suchst, nach diesem Schnappfinger, dann kommt als erstes, dass man eine Kortisonspritze machen kann und als zweites, dass man es operieren kann. Kann man auch, ist auch eine relativ einfache, kurze OP, geht auch meistens ambulant, hat auch eine sehr hohe Erfolgsquote. Ich bin aber der Meinung, dass Wegspritzen und Abschneiden nicht immer die einzige und erste Idee sein sollte. oder? Also, was du tun kannst, warum das überhaupt entsteht, was das überhaupt ist und welche Therapien Sinn machen, das erfährst du heute in dieser Folge. Und natürlich auch, was mit diesem langfingerigen Mann war, der sich für einen Notfall hielt. Ja, okay, also soll ich mit dem Mann anfangen? Okay, seinen Namen darf ich nicht sagen, ist ein Prominenter, aber ich könnte mir vorstellen, dass du ihn kennst. Das ist ein Zauberer gewesen, ein Magier. Gibt große Bühnenshows und während des Höhepunktes einer seiner Shows war es ihm passiert. Sein Mittelfinger hatte gestreikt, er hatte einen Triggerfinger, das hast du dir ja schon gedacht und es geht um den Mittelfinger, deswegen hat er mir nämlich aus Versehen den Stinkefinger gezeigt bei mir am Empfang in meiner Praxis. Und seine Geschichte hat er mir so erzählt. Ich kürze das, weil dieser Mann das sehr langatmig gemacht hat. Ich kürze dir das mal runter, aber ein bisschen was muss ich dir weiter erzählen, weil es echt eine geile Geschichte ist. Also, er hat so im Sinn gesagt, Frau Dr. Schott, ich stehe auf der Bühne, die Scheinwerfer brennen heiß auf meine Haut, innerlich bin ich eiskalt. Der Puls der Menge ist spürbar in meinem Körper. Ich werde von hunderten Augenpaaren verfolgt. Jede Bewegung, so hat er das erzählt, also super erzählt. Es ist der Moment, auf den ich monatelang hingearbeitet habe. Mein großes Finale, alles muss perfekt sein, hat er gesagt. Ich atme durch, spüre, wie meine Hände die Magie formen. Und eine gläserne Kugel erscheint schimmernd in meiner Hand und ich lasse sie scheinbar schwerelos über meinen Fingerspitzen weben. Und jetzt kommt der Moment, ich nehme den Zauberstab, mein finales Instrument, ich bin bereit, den finalen Trick vorzuführen, der die Menge von den Sitzen reißen soll und da passiert es, Frau Dr. Schott, ein stechender Schmerz in der rechten Hand, mein Mittelfinger bleibt hängen, ich kann ihn nicht strecken, mir bleibt das Herz stehen, mein Finger gehorcht mir nicht. Ich reiße in Panik den Finger gerade, der Finger flutscht und ich kann ihn nicht mehr beugen. Das heißt, ich schließe jetzt meine Hand um meinen Zauberstab. Fernsehkameras und Spot sind auf meiner Hand und ich strecke den Mittelfinger wie den Stinkefinger um meinen Zauberstab. Frau Dr. Schott, ist Ihnen klar, wie das aussieht? Ich sehe mich schon, wie mich die Presse zerreißt, weil ich meinem Publikum den Mittelfinger zeige. Und ich zwinge mich ruhig zu bleiben, improvisiere, schnapp mir den Zauberstab mit der linken Hand, ziehe die Kugel blitzschnell nach oben, werf den Stab, Musik, Funkenregen explodiert über der Bühne, alles wie es sein soll, die Menge tobt, alles super, die haben nichts gemerkt, aber ich breche hinter der Bühne zusammen. Wenn meine Hand mir nicht gehorcht, Frau Dr. Schott, ist mein Leben zu Ende. So kann ich nicht auftreten. Sie müssen mir helfen. Und ich sage Ihnen noch eins, auf gar keinen Fall dürfen Sie Cortison spritzen. Retten Sie mich und meine Existenz. So ungefähr war sein Entree. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ihn behandelt. Ich habe ihm auch ein paar Dinge erklären dürfen. Er hat auch vieles verändert für seine Gesundheit und er verzaubert heute wieder Menschen mit seinen Zaubertricks. Aber die Vorstellung, mal eben schnell eine Spritze und ich bin geheilt, die muss ich dir eben in dieser Folge heute entzaubern. Also so verführerisch das klingt, zack, mal eben einen Tropfen Cortison und ready. Ganz so lapidar ist das nicht. Sollte es auch gar nicht sein. Immerhin ist es deine Hand und die ist wichtig. Und mir ist wichtig, dass du deinen Körper verstehst und auch übersetzen kannst und unterstützen kannst und ihm das geben kannst, was er braucht. Und nicht einfach mal eben kurz was hinspritzen oder wegschneiden. Und der Magier hatte nämlich einen Kollegen und deswegen war der so vorbelastet mental, dass er sagte, bei meinem Kollegen war es nämlich so, der hatte ein ähnliches Problem mit seiner Hand und in der einen Stadt hat er sich einmal Cortison spritzen lassen, war auch erst super für ein paar Monate, dann hatte er wieder die gleichen Probleme, war dann in der anderen Stadt, hat sich da wieder Cortison von einem anderen Arzt spritzen lassen und dann ist die Sehne gerissen. Und bis heute hätte sein Kollege dramatische Probleme mit der Hand und könnte nicht richtig zaubern, könnte viele Zaubertricks so gar nicht mehr machen und davor hatte mein Magier eben ganz große Angst. Also er ist dann gezielt zu mir gekommen, hatte recherchiert und herausgefunden, dass ich eben auch für Alternativen oft zugänglich bin und wollte von mir Kontrolle zurück über seine Hand. Und ich nehme dich jetzt mit durch diese Folge, was ist ein schnellender Finger und wie der Zauberer das wieder hinbekommen hat. Also, Triggerfinger, habe ich ja schon gesagt, Schnappfinger oder Triggerfinger. Triggerfinger sagt man, weil es an der Waffe der Abzugsfinger ist, oft der Zeigefinger. Es kann aber auch der Mittelfinger oder der Ringfinger sein, es kann sogar der Daumen sein. Und einmal, wie wir Ärzte das nennen, Tendovaginitis stenosans. Tendo ist die Sehne, Vagina ist die Scheide, Stenose ist eine Enge und Itis ist eine Entzündung. Tendovaginitis, Sehnenscheidenentzündung. Der Begriff Stenosans heißt dann verengend, also der Zusatz Stenosans beschreibt, es ist eine Verengung der Sehnenscheide, meistens der Sehnenscheide, die dazu führt, dass die Sehne nicht mehr frei gleiten kann. Entweder die Sehne bildet so einen Knubbel und wird zu dick für die Scheide oder die Scheide selber verdickt sich oder beides. Also auf jeden Fall hörst du schon an dem Begriff, das ist ein mechanisches Problem. Im Wesentlichen handelt es sich um Größenunterschied, wenn du so willst. Die Sehne passt nicht mehr durch. Genau genommen passt sie nicht mehr durch das Ringband durch, das erkläre ich dir sofort. Also die Sehne gleitet durch Gewebe und bleibt hängen. Klemmt ein, meistens bei der Streckung, wenn du den Finger gerade machen willst. Stell dir vor, wie so ein Seil, das durch eine enge Führung läuft und dann stecken bleibt. Und so fühlt sich das auch an, dass der Finger nicht mehr gerade zu machen ist oder nur mit der anderen Hand mechanisch unterstützend. Und ein Ringband kannst du dir vorstellen wie Ringe, die du trägst an deinen Fingern. Ringbänder sind dafür da, dass die Beugesehnen am Platz gehalten werden, damit die, wenn du deine Hand bewegst, damit die Sehnen schön am Knochen bleiben und nicht abstehen sozusagen. Guck doch mal auf deine Hände und beug und streck die mal. Siehst du, wie schön deine Finger das machen, das Beugen und das Strecken? Denkt man gar nicht drüber nach, normalerweise am Tag, richtig? Aber wenn ein Finger plötzlich klemmt und nicht mehr zu strecken ist oder es vielleicht sogar wehtut, dann merkst du, dass du im Alltag eigentlich immer, immer, immer ständig diese Bewegung machst. Beim Haare kämmen, beim Zähneputzen, beim Tippen, beim Autofahren, beim Anziehen, beim Schreiben, im Alltag ständig. Und deswegen bist du so gehandicapt, wenn du einen Triggerfinger hast. Also wenn die Beugesehne nicht mehr reibungslos durch die Sehnenscheide gleitet, dann kriegst du eben die Beschwerden. Warum? Naja, es gibt viele Ideen dazu. Ich bin der Meinung, dass wahrscheinlich mehrere Sachen zusammenkommen, aber vor allem eine Überlastung so kleine Mikrotraumen machen kann oder verschiedene Möglichkeiten dazu führen, dass du Entzündungen bekommst an der Stelle. Und dann kann es eben zu einer Sehnenscheidenentzündung kommen. Also die betroffene Sehne bildet so einen kleinen Knoten meistens. Der Gleitraum wird eingeengt. Das ist meistens das sogenannte A1-Ringband. Das sage ich deshalb, weil es so häufig ist, ist an der Basis deiner Finger. Meistens wird es da zu eng, also in der Handfläche. Meistens berichten die Patienten, dass sie erst so ein schmerzloses Schnappen hatten oder Einrasten eines Fingers beim Strecken. Und wenn man da nichts macht, bekommen die mit der Zeit meistens unbehandelt mehr Schwierigkeiten. Es passiert immer häufiger. Die bleiben immer häufiger hängen, der Finger bleibt hängen. Oft höre ich auch, dass die Leute Schmerzen haben über dem Grundgelenk. Schmerzen können in die Handinnenfläche ausstrahlen. Menschen neigen dazu, dann meistens den Finger zu reiben, zu kühlen, einzucremen und zu versuchen, den aufzuwärmen. Das nutzt aber natürlich nicht so viel und im Laufe der Zeit kann der Finger sogar so stark blockieren, dass man immer mit der anderen Hand gewaltsam strecken muss. Typisches Symptom ist übrigens auch, dass du morgens mit so einem eingerasteten Finger aufwachst, der sich dann nur nach und nach oder mit Gewalt wieder strecken lässt. Manchmal wachen die Patienten sogar vom Schmerz auf. Und damit ist es dann auch schon eindeutig, ne? Das ist dann schon die Diagnose Triggerfinger. Da musst du auch nicht mehr sichern mit dem Röntgen oder einer Blutabnahme. Es gibt auch keine Triggerfinger-Antikörper. Nee, die Diagnose ist wirklich klar anhand der klinischen Symptome zu stellen. Wenn der Patient das Schnappen und das Einrasten des Fingers beschreibt, hast du meistens schon direkt die Antwort. Also die Diagnose. Früher hat man auch mal eine Zeit lang so einen älteren Test gehabt. Da hat man ein Lokalanästhetikum, Betäubungsmittel an die Stelle gespritzt, um zu gucken, ob die Schmerzen dann verschwinden. Also die mechanische Sperre bleibt, aber der Schmerz weg ist. Aber das ist nicht unbedingt nötig und auch nicht unbedingt sinnvoll, finde ich. Okay, also Diagnose haben wir jetzt. Und jetzt fragst du dich, bist du auch in Gefahr? Gefahr will ich nicht unbedingt sagen, aber 2-3% der Bevölkerung, das ist schon mal eine Ansage. Du kennst bestimmt 100 andere Leute, 2-3 davon bekommen das. Meistens in ihren 50ern oder 60ern. Statistisch gesehen sind Frauen ab 40 häufiger betroffen als Männer. Und meistens trifft es eben den Daumen, den Zeigefinger oder den Mittelfinger, Ringfinger auch, aber seltener. Vielleicht der Grund, warum man ihn Abzugsfinger nennt oder Triggerfinger, weil Ringfinger-Syndrom hat sich nicht durchgesetzt. Beim Diabetes mellitus ist es sogar bis zu 10% der Menschen. Also dreimal so häufig wie in der normalen Bevölkerung ist das Risiko beim Diabetes. Andere Risikogruppen sind Menschen, die viel Handbelastung haben, also Handwerker oder Musiker oder Büroarbeiter mit ganz viel Computerarbeit. Zu Zauberern gibt es jetzt keine validen Statistiken. Ich könnte mir aber vorstellen, dass auch Zauberer gefährdeter sind, weil sie ihre Hände extrem viel benutzen. Auch bei Kindern kann der schnellende Daumen auftreten. Das ist zwar selten, kommt aber vor allem bei Neugeborenen vor. Und was ich persönlich spannend finde, das liest man leider nicht so oft, ist aber trotzdem bewiesen, die Inzidenz, also wie häufig das auftritt, steigt bei Menschen mit Hypothyreose, das ist eine Schilddrüsenunterfunktion, rheumatoider Arthritis, Nierenerkrankungen und Amyloidose. Das ist eine Stoffwechselerkrankung. Also Stoffwechsel scheint ein Risikofaktor zu sein. Übrigens auch neuerdings sowas wie Spielen auf der Konsole oder zu viel Handygebrauch. Das sind ja neuere Krankheiten, wie WhatsApp-Itis zum Beispiel. Habe ich eine Podcast-Folge zu gemacht. Vielleicht hörst du dir die auch nochmal an. Da sage ich auch ganz viel über Handgesundheit. So richtig gute Studiendaten gibt es zum Triggerfinger leider nicht. Also oft liest man auch, der wäre idiopathisch. Das heißt, man weiß nicht warum. Ja, das sagen wir immer dann. Idios ist man selbst. Idiot ist man auch oft. Also Idios heißt idiopathisch durch sich selbst ausgelöst, übersetzt. Wenn ein Arzt sagt, es ist idiopathisch, will er eigentlich immer sagen, er weiß nicht warum. Klingt nur besser. Bei vielen Menschen tritt tatsächlich dieser Triggerfinger spontan auf. Die können sich jetzt nicht daran erinnern, dass sie irgendwie aktiver waren oder mehr gemacht hätten oder Trauma hatten oder sowas. Aber wie gesagt, gibt verschiedene Datenlagen dazu. Das ist umstritten und unschlüssig. Ich bin der Meinung, nicht davon auszugehen, dass rein idiopathisch ist. Das heißt nämlich, kannst nichts machen, weißt nicht warum, kannst auch nichts machen. Ich bin der Meinung, wenn du was tun kannst, solltest du was tun. Und du kannst eine Menge tun mit Entzündungshemmung und mit Bewegung. Ernährung und Bewegung, das sind ja fast immer die Sachen, die richtig greifen. Also warum passiert das überhaupt? Jetzt mal von dem Gedanken ausgehend, es könnte eine dauerhafte Überlastung sein. Das ist bestimmt nicht verkehrt, was zu Mikroentzündungen führen kann und damit zu einer Verdickung des Gewebes. Dagegen kannst du ja schon was tun. Sage ich dir gleich was. Und auch mit den Stoffwechselstörungen. Nicht bei jeder Erkrankung natürlich, aber grundsätzlich kannst du hier über deine Ernährung ganz viel beeinflussen. Also wir wissen zum Beispiel, dass bei Diabetikern die Kollagenfasern der Sehnen eine veränderte Struktur aufweisen und das erhöht das Risiko für Entzündungen. Und wenn du entzündungshemmend dich ernährst, kannst du grundsätzlich deine Sehnen auf jeden Fall stärken. Also, Prävention ist das A und O. Damit die gute Nachricht, du kannst selber ganz viel tun, um möglichst einen schnellen Finger zu vermeiden, auch wenn es dafür keine Garantie gibt. Hier die besten Strategien 1 bis 4. Erstens, vermeide Überlastung. Also wenn zum Beispiel ganz viel an der Tastatur sitzt, dann mach gezielte, bewusste, geplante, regelmäßige Pausen und Lockerungsübungen für die Hände. Oder wenn du viel nach Werkzeugen greifst, ja, dann ist es wichtig, dass du erstens eine gute Handhabung hast, also das auch richtig benutzt, das Gerät, und zweitens bewusste, gezielte Pausen einlegst. Überlastung vermeiden. Zweitens, Dehnungsübungen für die Hände. Es gibt ganz einfache Handdehnungsübungen, die kannst du locker in den Alltag integrieren. Ich gebe dir gleich welche. Wenn du dir nur täglich 5 Minuten nehmen würdest für deine Finger und die dehnst und kräftigst, dann kannst du schon wahnsinnig große Fortschritte machen. Hilft auch bei vielen anderen Erkrankungen und vermeidet auch viele andere Beschwerden. Also achte drauf, 5 Minuten täglich was für deine Hände zu machen. Nicht nur als Pianist, sondern auch als normaler Alltagsmensch. Also erstens Vermeidung Überlastung, zweitens Dehnungsübungen für die Hände, drittens gezieltes Handtraining. Kräftigung, Greifbälle, Handtrainer kräftigen, stärken die Muskulatur, verbessern die Gleitfähigkeit der Sehnen. Gebe ich dir gleich ein paar Übungen. Und viertens, habe ich schon gesagt, entzündungshemmende Ernährung. Tatsächlich kann ich das nicht oft genug sagen und es ist so wenig bekannt. Bei unfassbar vielen orthopädischen Erkrankungen spielt deine Ernährung eine wahnsinnige Rolle. Glaub es oder nicht, aber es ist aus meiner Sicht unstreitbar, unstrittig. Kann man nicht drüber streiten, ist ein Fakt. Werbung. Hast du eigentlich im Blick, was deine Familie und du so zwischendurch snacken? Snacks sind überall in unserem Alltag angekommen, ob für kurze Pausen, zwischendurch unterwegs, auf der Fahrt, wenn es schnell gehen muss oder als kleiner Genuss zu Hause, das ist auch total okay, aber geht das auch bewusster? Na klar. In der heutigen Podcast-Folge werde ich nämlich wieder von Koro unterstützt und die bieten großartige Snack-Alternativen für mich, meine Familie und natürlich auch für dich, meine Shotunity. Und im Gegensatz zu herkömmlichen Snacks sind diese Produkte handverlesen. Vegan, bio, ohne Palmöl, aber vor allem zum Reinlegen lecker. Ein Geschmackserlebnis, bei dem du voll auf deine Kosten kommst, ohne dabei Abstriche beim Geschmack machen zu müssen. Und ein schlechtes Gewissen brauchst du auch nicht. Ich liebe zum Beispiel diese Energy Balls oder die unzähligen verschiedenen Nussmischungen. So komme ich perfekt über einen langen Tag, egal ob ich frei habe oder einen harten Arbeitstag. Und ich komme an genug wertvolle, ungesättigte Fettsäuren. Und aktuell ist mein Favorit der Bio-Schoko-Kokosriegel. Der ist wirklich lecker, probier den mal. Und der sieht auch auf der Etagere super aus. Bei mir im Wartezimmer zum Beispiel oder zu Hause. Und der ist vegan und beste Bio-Qualität. Was übrigens auch super aussieht und verdammt gut schmeckt, sind die Bio-Nut-Butter-Cups Salted Peanut. Schwer auszusprechen, lecker zu essen. Das sind Pralinen mit so einem soften Kern aus Erdnussbutter, umhüllt von einer knackigen, zartbitter Schokoladenhülle. Oder, ach was, schau mal selber. Suche und finde und lass dich mal von gesünderen Snack-Alternativen inspirieren. Und für dich, für meine Shotunity, gibt es natürlich mit dem Code Gesundheit 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Einfach das Wort Gesundheit eingeben. Schau doch mal auf www.korodrogerie.de. Alle Details, den Code und den Link findest du wie immer in meinen Shownotes. Werbung Ende. Wenn du auf entzündungshemmende Ernährung achtest, also viel Omega-3, bitte nicht aus Fisch, sondern direkt aus den Mikroalgen. Wenn du auf Antioxidantien achtest, viel frisches Gemüse zu dir nimmst und eben Sachen vermeidest, die Entzündungen triggern, also industrieller Zucker, raffinierte Kohlenhydrate und Transfette, wenn du die vermeidest, weil die fördern Entzündungen, kannst du ganz viel für dich, deine Gesundheit und auch für die Prävention von Sehnenentzündungen tun. Und was, wenn die Sehne schon hängt? Also, wenn der Finger schon betroffen ist, dann erstmal keine Panik. Es gibt wirklich einige gute Behandlungsstrategien, die schnell und effektiv sind. Erstens die konservative Therapie. Im Anfangsstadium reicht tatsächlich ganz oft aus, wenn du schonst und entzündungshemmende Maßnahmen anwendest. Also zum Beispiel Salben. Tabletten können auch Sinn machen. Ja, Salbenverbände, Retterspitzumschläge, auch Physiotherapie, manuelle Therapie, Ergotherapie können helfen, die Beweglichkeit wiederherzustellen, aber an erster Stelle erstmal schonen. Die Erstbehandlung ist konservativ. Ich empfehle den Patienten immer, Schmerzlinderung und Entzündungshemmung zu machen und eine Schiene anzulegen. Eine Schiene in der Regel nur nachts, die den Finger gerade hält, die soll die Reibung der Beugesehne reduzieren. Also schonen. Und den meisten Patienten geht es nach 6 bis 10 Wochen dann besser oder die sind beschwerdefrei, besonders wenn sie die Schiene tragen. Natürlich will der Patient eigentlich am liebsten sofort eine Lösung. Ich sage dir aber gleich, warum das nicht immer so sinnvoll ist. Und erst wenn nach etwa 3 Monaten immer noch keine Besserung eingetreten ist, bin ich persönlich der Meinung, sollte man über eine Steroidinjektion, also über eine Cortisonspritze nachdenken. Warum nicht früher? Weil die Spritze oft eine erhebliche Erleichterung bringt und die Symptome auch im Schnitt bis 1 Jahr lang verschwinden können, die dann aber doppelt wiederkommen. Erzähle ich gleich genauer. Also, mein Zauberer zum Beispiel, der hatte ja panische Angst vor so einer Cortisonspritze, weil eben ein Kollege dadurch einen Sehnenriss bekommen hat. Also vermutlich, ich kenne den Kollegen ja nicht. Tatsache ist aber, dass eine Cortisoninjektion an die Sehne gut überlegt sein soll. Das kann man nicht mal eben so machen. Liest sich so. Ne? Wenn du googelst oder dich umhörst, dann hörst du das immer. Es ist verführerisch auf den ersten Blick. Ne? Schnelle Lösung. 90% der Patienten haben danach direkt einen Beschwerderückgang oder sogar eine Beschwerdefreiheit. Die feiern dich dann als Superarzt. Du bist der Superdoktor, die beste Orthopäd in der Welt. Aber mindestens 30-45% dieser Patienten, je nach Studienlage und auch nach meiner persönlichen Erfahrung aus den letzten 25 Jahren, bekommen innerhalb eines Jahres einen Rückfall. Übrigens nicht nur bei einer Cortison-Injektion an die Sehne des Fingers, sondern auch wenn du woanders Cortison an die Sehne injizierst, aber am Finger eben auch. 30-45% bekommen Rückfall innerhalb eines Jahres, manche auch noch ein bisschen später. Und ab dann ist die Therapie deutlich schwerer. Viel schwerer, weil das Cortison was macht? Das verändert vor Ort den Stoffwechsel. Also das willst du ja auch. Ne? Das ist eine Entzündungshemmung, was das Cortison macht. Und eine Abschwellung. Deswegen funktioniert das ja so gut, dass die Sehne abschwillt und wieder gleitet. Aber es macht eben noch viel mehr. Und die Gefahr ist, dass Cortison eine Nekrose verursachen kann. Also ein buchstäbliches Absterben. Nekrotisieren nennen wir das, des Gewebes, des Sehnengewebes. Und ja, auch bei einer einzigen Spritze. Ja, auch wenn es eine ganz geringe Dosis ist. Ja, auch wenn es ein wasserlösliches Cortison ist. Doch, tatsächlich, die Sehne kann reißen. Muss nicht. Muss nicht, aber kann. Und das wissen wir von allen Sehnen, wenn wir ehrlich sind, an die Cortison gespritzt wird. Und bei den allermeisten Sehnen wie Achillessehne oder Ellenbogen mache ich das deswegen nie, nie, niemals. Ja, das kann tausendmal gut gehen, kann aber muss nicht. Und wenn du diesen einen Patienten mit Sehnennekrose kennst, bei dem es unter Umständen dann einschneidend was verändert hat, dann wirst du deines Lebens nicht mehr froh. Ich habe viel mehr als einen Patienten mit Sehnennekrose nach Cortison gesehen. Toi, 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 ich weiß von keinem Patienten, wo ich das verursacht haben sollte, weiß ich natürlich nicht, manchmal kommen die Patienten auch nicht wieder, aber ich kann wahrscheinlich an zwei Händen abzählen, wie oft ich Cortison an eine Sehne gespritzt habe in den letzten 20 Jahren. Ich mache mir da wahnsinnig viel Gedanken drüber, vielleicht auch zu viele, ist ja am Ende des Tages auch eine Philosophie. Also, aber dieses zack mal eben und nicht nachgedacht, das halte ich halt für falsch. Ich möchte dir heute mitgeben, wirklich genau abzuwägen, wann was mit welchem Wirkstoff dir wirklich weiterhilft, also Kosten-Nutzen-Risiko feinsäuberlich abzuwägen und vor allem total individuell zu gucken. Das ist ja genau aus meiner Sicht die ärztliche Kunst, ja, das individuelle Abwägen. Einfach nur Symptom X, Therapie Y ansetzen, das kann jeder. Wenn dich das interessiert, ich da tiefer reingehen soll, ich will die Folge nicht zu lang machen, dann schreib mir. Ich kann gerne mal eine Folge machen, nur über Cortison-Injektion an Sehnen. Aber hier will ich jetzt mal beim Triggerfinger bleiben. So, also die Spritze an den Triggerfinger mit Cortison kann total Sinn machen, aber nicht bitte als erstes und nicht als einzige Therapie und immer gut abwägen. Und wenn das auch nichts nutzt, dann hilft tatsächlich oft nur eine Operation. Man kann auch überlegen, die Cortison-Injektion wegzulassen und direkt auf eine Operation überzugehen, aber erst, wenn die konservativen Methoden davor nicht gereicht haben. Ich arbeite zum Beispiel auch sehr gerne mit Iontophorese. Das ist eine Elektrotherapie, die kann super helfen an der Hand, weil die Sehne direkt unter der Haut liegt. Bei einer Iontophorese kann ich einen Wirkstoff, zum Beispiel Diclofenac, also was Entzündungshemmendes, in die Tiefe des Gewebes einleiten. Oder was ich noch besser und spannender und hilfreicher finde aus meiner Erfahrung, ist Kaltplasma. Das ist eine Therapie, wo man unter der Haut bis circa 4 cm Tiefe massiv den Sauerstoffgehalt erhöhen kann und damit eine Regeneration anregen kann, also dass das Sehnengewebe wieder regenerieren kann, heilen kann. Kaltes Plasma, Kaltplasmatherapie halte ich persönlich bei diesen Sachen sehr viel von. Plus eben Dehnungsübungen, plus Bewegungsübungen, plus Kräftigung, plus entzündungshemmende Ernährung. Die OP ist zugegebenermaßen wirklich eine ganz kleine und sehr sichere OP. Also dabei wird nur das A1-Ringband durchtrennt, damit die Sehne wieder mehr Raum hat. Das geht oft ambulant, dauert wenige Minuten. Die Erfolgsquote liegt bei über 95%. Patienten können meistens ihre Finger nach kurzer Zeit wieder normal bewegen. Und in der Regel kommt es nicht zu einem Rückfall, weil das Ringband ja weg. Es gibt auch so minimalinvasive Techniken, wenn du von einer offenen OP zurückschreckst, auch wenn die wirklich nur ganz klein ist, die OP. Also, wenn alles andere versagt, ist die operative Freilegung tatsächlich eine Option, aber vielleicht nicht immer direkt als erstes. In den allermeisten Fällen, wenn in den letzten 20 Jahren ein Patient mit einem Abzugsfinger zu mir kam, habe ich ihm entzündungshemmende Therapien gegeben und eine Schiene und praktisch immer hat das gut geholfen. Wenn du jetzt aber doch eine OP bekommen solltest, dann kannst du in den meisten Fällen den Finger direkt nach dem Eingriff wieder bewegen. Wichtig ist, dass du es auch machst, ja, dass du ihn regelmäßig in der Nachbehandlung dehnst und mobilisierst, weil sich ja jetzt Narbengewebe bildet und es soll nicht verkleben, dem willst du vorbeugen. Und deswegen ist eine gute Nachbehandlung für eine optimale Heilung das A und O. Also nicht einfach nur aggressiv abwarten, sondern du musst auch was machen. Risiken der OP sind eben diese Narbenbildung, Verletzung von Nerven und Gefäßen oder dass die Symptome teilweise bestehen bleiben. Infektion ist immer ein Risiko. Bewegungseinschränkung durch die Narbe mit Versteifung ist zugegebenermaßen wirklich selten, kann aber theoretisch passieren. Also das Entfernen des Ringbandes, also diese Ringbandspaltung, so nennt man die OP, ist in aller Regel eine sehr sichere und sehr erfolgreiche Operation. Ganz selten kann es mal langfristig Nachteile haben, weil dir dann das Ringband fehlt. Das ist ein wichtiger Haltemechanismus, der die Sehne am Knochen hält. Und dann kann es zu Sehnenluxationen, Subluxationen führen. Also die Sehne springt dann praktisch über den Knochen. Das habe ich persönlich noch nie gesehen, nur von gehört. In meisten Fällen kompensiert das Nachbargewebe, also die benachbarten Strukturen, die Funktion, und du kannst in der Regel ohne Einschränkung nach der Operation wieder deinem Alltag nachgehen. Aber trotzdem, ne, wenn du das vor dir hast, lass dich gut beraten von einem erfahrenen Handchirurgen und dann entscheide individuell, nachdem du alle Risiken gut abgewägt hast. Der schnelle Finger ist lästig, der ist auch schmerzhaft, der ist auch ätzend, weil du Geduld brauchst, weil es eben nicht in der Woche weggeht oder in ein paar Tagen. Aber mit den richtigen Maßnahmen kannst du wirklich ganz viel tun, um das Problem schnell wieder loszuwerden. Idealerweise, wenn du jetzt die Folge hörst, fängst du sofort an, was zu tun, damit du es erst gar nicht kriegst. Ja, dazu gehören regelmäßige Pausen, gezieltes Training deiner Hände und eine entzündungshemmende Ernährung sowieso. Das sind deine allerbesten Verbündeten gegen Orthopäden. Immer so vermeidest du Orthopäden. Und wer will das nicht? So, und wenn es jetzt doch zu einem schnellen Finger gekommen sein sollte, dann hast du mit den oben genannten Maßnahmen gute Chancen, das Problem schnell wieder in den Griff zu kriegen und unter Kontrolle. Ach so, was aus dem Zauberer geworden ist und aus Herrn Morgenroth. Also Herr Morgenroth, der ist ja noch ganz am Anfang der Therapie. Und ich wünsche mir natürlich, dass, wenn er bis hierhin gehört hat, dass er weiß, nicht... Ich will ihm die Spritze nicht machen, sondern ich möchte ihm einfach die Chance geben, dass es ohne Spritze geht. Und natürlich wünsche ich mir von Herzen, dass er schnellstmöglich beschwerdefrei wird. Idealerweise ohne Injektion und ohne Operation. Lieber Herr Morgenroth, ich mache alles dafür. Machen Sie doch auch bitte mit nach Kräften. Ja, dehnen und kräftigen Sie Ihre Finger und Hände. Tragen Sie die Fingerschiene. Ich weiß, das machen Sie ja. Und legen Sie großen Wert auf eine entzündungshemmende Ernährung mit viel Omega-3, viel grünem Gemüse. Und lassen Sie Entzündungsverstärker weg, wie frittiertes, hochindustriell verarbeitete Nahrungsmittel wie Wurst, Fertigprodukte, Industriezucker weglassen. Und haben Sie etwas Geduld mit sich, mit Ihrem Finger und bitte mit mir. Und das führt auch direkt zu deiner
Hausaufgabe.
Hier kommt deine Hausaufgabe und die dauert wirklich nur 5 Minuten am Tag und die kann dir langfristig so viel bringen. Also, du hast es schon geahnt, dehne und kräftige deine Finger. 3 Übungen, 5 Minuten am Tag für die nächsten 7 Tage einfach mal täglich durchführen, bitte. Erstens Fingerstreckerdehnung. Leg mal deine Handfläche auf den Tisch, die Finger so weit wie möglich auseinandergespreizt und jetzt drückst du mit der einen Hand sanft alle Finger nach unten und hältst das 10 Sekunden. Also richtig feste Strecken und dann 10 Sekunden mit der anderen Hand. 2. Übung, Fingerkralle. Mach eine Faust, öffne dann ganz langsam die Hand und dann formst du mit den Fingern eine Kralle, wie so ein Greifvogel. Hältst die Position für 5 Sekunden, Hand strecken und wieder eine Faust. Das machst du 5 Mal. Beide Hände. Und 3. Gummibandtraining. Nimmst du dir einfach so ein Küchengummi, Einmachglasgummi oder ein Haarband, legst das um deine Finger und spreizt die Finger auseinander gegen das Band. Das kräftigt deine Streckmuskulatur. Die ist nämlich meistens zu schwach. Die Beuger sind oft gar nicht schlecht. Und hier, wenn man mit so einem Ball trainiert, also so einen Ball quetscht, so einen Wutball, das trainiert die Beuger. Aber viel wichtiger ist, dass du auch die Strecker trainierst. Und das machst du mit so einem Gummiband. Also die Hand, alle Finger strecken, Spannung halten für 5 Sekunden und wieder locker lassen und dann insgesamt 10 Wiederholungen. Fingerstrecker, Handfläche auf den Tisch, Fingerkralle und Gummibandtraining. 5 Minuten am Tag. Und das schaffst du locker, oder? Und der Zauberer ist tatsächlich beschwerdefrei geworden. Ich war sehr happy, er auch. Und ein paar Monate nach der Behandlung stand er wieder plötzlich ohne Termin bei mir in der Praxis. Und ich dachte schon, nein, bitte kein Rückfall. Aber war es nicht. Und wie es sich für einen Zauberer gehört, hat er Magie mitgebracht an dem Tag. Der stand da mit seinem schillernden Umhang, schenkte mir sein breitestes Lächeln, als er mich sah und sagte, Dr. Cordelia, übrigens auch eine ungewöhnliche Art, mich zu nennen, ja, und das Duzen habe ich ihm auch nicht abgewöhnen können, Künstler. Also, Dr. Cordelia, deine Hände haben wahre Wunder bewirkt, hat er gesagt. Ohne deine Behandlung wäre ich noch immer mit diesem verfluchten Mittelfinger gefangen. Ich möchte mich auf meine Weise bei euch bedanken, hat er gesagt. Und dann hat er seine Hände gehoben und meine Arzthelferinnen waren ganz erstaunt. Und bei mir am Empfang kann man direkt ins Wartezimmer reingucken. Die Patienten im Wartezimmer hatten natürlich auch sofort bemerkt, da passiert jetzt was und waren ganz fasziniert. Und dann hat er plötzlich so eine glänzende Münze zwischen seinen Fingern und hat die Münze so zwischen den einzelnen Fingern, wie du das bestimmt schon mal gesehen hast, hin und her bewegt. Und ich habe gedacht, der schenkt uns jetzt so eine Münze und zack, war die Münze weg. Und dann hat er mit der Hand geschnippt, also mit der ehemals steifen Hand, und hat wirklich aus dem Nichts einen riesigen Blumenstrauß gezaubert. Also nicht so ein Blumenstrauß, den du kennst aus der Zauberkiste für Anfänger, die du kaufen kannst, sondern tatsächlich ein riesiger Blumenstrauß. Ich habe keine Ahnung, wer das gemacht hat. Das ist Wahnsinn. Also, das ist meine Art, mich zu bedanken, hat er gesagt, für die Magie, die ihr mir zurückgegeben habt. Und dann hat er uns den Blumenstrauß überreicht. Und ich muss bis heute schmunzeln, weil meine Arzthelferinnen den Mund offen hatten. Also, aber wirklich so Kinnlade runtergeklappt. Wortwörtlich. Das hat er sich unsterblich gemacht bei uns. Und das ist so viele Jahre her. Und immer, wenn ich einen Triggerfinger sehe, denke ich bis heute an diesen Magier. Ich hoffe, diese Folge konnte dir auch ein paar wertvolle Einblicke geben, an die du dich erinnern kannst. Und wenn du noch mehr wissen willst über Prävention und den richtigen Umgang mit Gesundheit, dann abonnier doch meinen Podcast und teile ihn mit Freunden. Und falls du mir auf Steady folgst, habe ich noch mehr Extrawissen für dich. Als Steady-Abonnent schicke ich dir jede Woche ein Newsletter. Und wenn du ein Steady-Paket gebucht hast, dann schicke ich dir diese Woche noch besonders viel extra Content, also zum Beispiel meine besten Tipps zur Fingervorsorge, noch ganz konkrete andere Übungen und auch welche Lebensmittel maximal entzündungshemmend wirken. Das kriegst du alles als Steady-Abonnent extra. Also abonniere mich gerne auf Steady. Wenn du möchtest, wie das geht, findest du in meinen Shownotes. So oder so, Gesundheit kannst du lernen. Und ich hoffe, du hast heute was gelernt und hast noch viel mehr Bock, weiter zu lernen. Sei bewusst, sei mindful. Greif aktiv nach deiner Gesundheit. Finger für Finger. Ich wünsche dir noch einen großartigen, gesunden, schmerzfreien, erfolgreichen und glücklichen Tag. Bis nächsten Mittwoch. Deine Cordelia. Ciao.